in Schneverding in der Gemeinde und ich komme in den Gottesdienstsaal rein mit den ersten paar Leuten zusammen. Wir kommen rein und der komplette Saal ist leer. Also ich meine, der Saal ist leer. Nicht nur keine Menschen, sondern keine Stühle. Mit einer Ausnahme, ganz vorne, also hier vorne, direkt vorm Pult, stand einmal quer über die ganze Raumbreite eine Reihe Stühle.
Was ist das denn?
Das habe ich mich auch gefragt. Ich stand da und dachte so, ob sich da jemand was bei gedacht hat? Oder war das ein Versehen? Das stellte sich dann am Ende raus, es war ein Versehen. Aber ich habe noch gedacht, eigentlich ist das ein total cooles Bild. Bei Gott sitzt du in der ersten Reihe. Aus Gottes Perspektive gibt es für dich keine zweite, dritte oder vierte oder letzte Reihe. Aus Gottes Perspektive bist du auf Platz 1. Oder auch, man könnte es vielleicht so formulieren, für Gott bist du der Größte. Um mal bei dem Wort der Größe zu bleiben. Du bist Gott wichtig. Und das zeigt sein Wort von Anfang bis Ende immer wieder. Mir sind dazu so ein paar Bibelstellen eingefallen. Eine, die fand ich immer schon sehr einprägsam, ist, dass Gott mal zu seinem Volk Israel sagt, ihr sollt der Kopf sein und nicht der Schwanz. So, ihr habt alle schon mal ein Tier gesehen mit Kopf und Schwanz. Und von der Tendenz ist der Kopf das Ding, was die Richtung angibt und führt und vorausgeht, und der Schwanz das Teil, was hinterhergezogen wird. Du sollst für Gott stehst du an der Spitze. Du bist ihm wichtig. Er sagt uns, dass er uns liebt und dass uns alle Dinge zum Guten dienen sollen. Also er hat Dinge für uns geplant und vorbereitet, um unseren Willen, von Anfang bis Ende. Der Philipperbrief sagt uns dann nachher, dass Jesus als Gottes Sohn auf die Erde gekommen ist und damit seine göttliche Herrlichkeit verlassen hat. Alles aufgegeben, alles losgelassen hat, für dich und für mich. Das zeigt doch schon eine ganze Menge an Wert, oder? Für dich und für mich. Für Gott bist du absolut wichtig und an vorderster Stelle. Ich wage zu behaupten, Gott hat in allen seinen Plänen und Gedanken nichts so klar und so weit oben auf der Prioritätenliste wie Menschen. So klingt das sehr allgemein, aber ich wage zu behaupten, und ich hoffe, du stimmst mit mir überein, du bist ein Mensch. Oder? Ja, also stehst du bei Gott ganz oben auf der Prioritätenliste. Du bist für Gott wichtig. Du kommst ganz und gleich als Erstes. Behaltet das bitte im Kopf, wenn wir jetzt weitermachen. Die Jünger Jesu, es gab ja so 12 Leute, mit denen Jesus sehr intensiv und sehr viel unterwegs war. Die nennen sich Jünger, anderes Wort für Schüler. Jesus war der Lehrer oder der Meister, je nachdem, welche Begrifflichkeiten man da verwendet. Die marschierten also über einen Zeitraum von ungefähr 3 Jahren mit Jesus durch die Gegend und haben geguckt, was und wie er das macht, um von ihm zu lernen und das, was er tat, mitzufördern und mitzubauen. Und es gab so ein paar Gelegenheiten, wo sie mit ihm unterwegs waren und sich überlegt haben, wer von ihnen eigentlich der Beste oder Größte oder der Chef ist sozusagen. Also klar, er ist der Meister und der Lehrer, aber auch unter den Schülern gibt es ja eine Hackordnung. Und die haben sie versucht mal rauszufinden, wer von uns ist eigentlich der Größte. Und ich glaube nicht, dass sie sich zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, wer von uns ist denn der Größte? Und jeder darf jetzt mal gucken und vorschlagen, warum der andere vielleicht der Größte ist. Sondern diese haben sich bestimmt, so wie wir das wahrscheinlich auch machen würden, hingesetzt und haben gesagt, also ich habe ja Folgendes vorzuweisen. Ich bin von Anfang an schon immer Ich übertrage das mal auf moderne Sprache. Die haben wahrscheinlich gesagt, ich bin schon immer in die Synagoge gegangen, regelmäßig schon mit meinen Eltern damals, so von klein auf und so. Ne? Ich war also schon immer irgendwie im christlichen Elternhaus und bin regelmäßig zur Kirche gegangen. Mein Gottesdienstbesuch über meine gesamte Lebenszeit liegt wahrscheinlich so ungefähr bei 85% aller Sonntage. Das musst du erstmal schaffen. Ja? Vor allem sitzt daneben dann so ein Matthäus oder so, irgend so ein Halbgrieche oder Zöllner, Lukas, ein Arzt oder so, die mit anderen Sachen beschäftigt waren oder vielleicht davon noch gar nichts gehört hatten. Die haben erst irgendwann mit 25 oder 30 angefangen, überhaupt was davon mitzukriegen und in die Synagoge zu gehen. Die holen mich in den 85% nie ein, bis zu ihrem Lebensende nicht, es sei denn, ich höre plötzlich auf hinzugehen. Also ich habe da schon mal einen ganz guten Vorsprung. Ich kenne mich ziemlich gut aus in Gottes Wort. Ich habe das gelesen, habe das studiert, sagt dann ein anderer, da kannst du bestimmt nicht mithalten. Ich zitiere dir mal eben folgende Kapitel aus dem Mose und aus den Propheten. Und das habe ich vorzuweisen. Ich bin mir im Moment nicht ganz sicher, zu welchem Zeitpunkt sie immer mal wieder drüber diskutiert haben. Vielleicht hatte Petrus schon sein Erlebnis mit dem See und sagt, ja, ihr könnt alle mit eurer Theorie und mit euren Traditionen besuchen, seid ihr ja nicht schlecht, aber ich bin auf dem Wasser gelaufen. Und so sind die miteinander unterwegs und verhandeln darüber, wie toll sie schon sind und wie gut sie das alles schon machen in ihrem Unterwegssein mit Jesus. Und Jesus kriegt das mit. Na, Leute, kurze Pause mal, alle mal stehen bleiben, alle mal herkommen. Ich habe mitgekriegt, ihr diskutiert gerade darüber, wer von euch an Platz 1 steht. Ich zeige euch was. Und er holt Jesus ein Kind dazu und sagt, das Kind hier steht an Platz 1. Was hat denn das Kind vorzuweisen? Also ich weiß ja nicht, wie alt das Kind war, keine Ahnung, ob er da einen 2-Jährigen oder einen 10-Jährigen hatte. Wie auch immer, ich wage mal zu behaupten, im Verhältnis zum 30 Jahre alten Nachfolger Jesu, hatte der wahrscheinlich in seinen Lebensmöglichkeiten, Erfahrungen und Fähigkeiten nicht wirklich was zum Mithalten, was er auf den Tisch legen konnte. Welchen Vorteil hatte dieses Kind? Dieses Kind hatte den Vorteil zu verstehen, ich bin bei Gott schon auf Platz 1. Ich brauche mich nicht beweisen. Und Jesus setzt noch einen oben drauf und sagt, pass mal auf, der Größte soll sein wie der Jüngste, mit diesem Kind da an der Hand, der Größte soll sein wie der Jüngste und der Gebieter, also der sagen wir, wo es lang geht, soll sich verhalten wie ein Diener. Lukas 22. An anderer Stelle, Matthäus 23 und Lukas 9, haben wir ähnliche Situationen und Jesus sagt an dieser Stelle, der Größte sein will, der soll allen dienen. Der soll für alle zum Diener werden. Wie ein Kind sollen sie werden. Matthäus 18 auch nochmal. Der Größte sei wie ein Kind. Jesus sagt in Matthäus Evangelium, ist das nachzulesen, Kapitel 10, selbst, eine Aussage über sich selbst, der Sohn des Menschen, kam nicht, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Wir könnten auch weitergehen in die Briefe, die dann später geschrieben worden sind von den verschiedenen Jüngern, Großteil von Paulus, der dann zum Beispiel sagt, einer achte den anderen höher als sich selbst. Das ist die Ordnung, die Jesus aufstellt. Ist ja ein bisschen Welt auf dem Kopf, oder? So, für uns, wie wir das normalerweise kennen. Also wenn du was sein willst, dann benutzt du deine Ellenbogen, du benutzt deine Fähigkeiten und du präsentierst die so gut du kannst, um zu zeigen, dass du besser bist als alle anderen. Dann stehst du am Ende an der Spitze. Und Jesus sagt, das ist nicht das, was Größe ausmacht. Größe macht aus, dass du mit all deinen, möglicherweise mit all deinen Fähigkeiten, mit all deinem Wissen, mit all dem, was du kennst und verstanden hast, dich auf den Weg machst, um anderen zu helfen, Gutes zu tun und zu dienen. Ich lese einmal noch eine Begebenheit aus dem Johannesevangelium aus dem 13. Kapitel. Es war beim Abendessen. Jesus stand vom Tisch auf, zog sein Obergewand aus und band sich ein Leinentuch um. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Tuch abzutrocknen, das er sich umgebunden hatte. Als er zu Simon Petrus kam, wehrte der ab und sagte: Herr, du willst mir die Füße waschen? Jesus erwiderte ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt nicht, du wirst es aber später begreifen. Nie und nimmer wäschst du mir die Füße, widersetzte sich Petrus. Doch Jesus antwortete: Wenn ich sie dir nicht wasche, hast du keine Gemeinschaft mit mir. Ich lese den Abschnitt mal schnell, weil der für meine Predigt nicht so wesentlich ist. Da kann man noch mal eine eigene Predigt drüber halten. Dann, Herr, wasch mir nicht nur die Füße, sondern auch die Hände und den Kopf, sagte Simon. Jesus entgegnete: Wer gebadet hat, ist schon sauber, muss nur noch die Füße gewaschen kriegen. Die werden regelmäßig wieder dreckig, wissen wir ja alle beim Laufen. Und dann Vers 12, nachdem Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte, zog er sich das Obergewand wieder an und legte sich an deinen Platz am Tisch. Versteht ihr, was ich eben gemacht habe? Fragt er. Ihr nennt mich Rabbi und Herr. Das ist auch in Ordnung so, denn ich bin es ja. Wenn nun ich, der Herr und der Rabbi, euch die Füße gewaschen habe, dann seid auch ihr verpflichtet, euch gegenseitig die Füße zu waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit ihr genau so handelt. So. Ich habe alles vorbereitet. Draußen sind Tücher, Wasser, Seife. Und wir waschen uns jetzt die Füße, weil Jesus gesagt hat, wir sollen das machen. War ein Scherz. Machen wir nicht. Tut mir leid. Je nach Zustand eurer Füße ist entweder ihr selber oder derjenige, der sie waschen sollte, euch jetzt dankbar. Ich habe das ganz bewusst gemacht, dass ich das so provozierend und so deutlich in den Vordergrund stelle. Ich möchte euch eine Frage stellen. Wie oft hat Jesus seinen Jüngern die Füße gewaschen? Einmal. Jesus ist nicht bei jedem Essen hingegangen und hat seinen Jüngern die Füße gewaschen. Darum ging es auch hier überhaupt nicht. Es ging nicht um diese Handlung von, ich mache jemandem anders die Füße sauber. Sondern es ging um die Position von, was tut ein Herr für die Leute, denen er Gutes tun will und für die er verantwortlich ist. Er dient ihnen. Und Jesu Aufforderung ist nicht, wascht einander die Füße, sondern Jesu Aufforderung ist, dient einander. Dient einander. Es ist ein Beispiel, das Jesus gegeben hat für eine Grundhaltung und eine Grundeinstellung, die wir mitbringen und an den Tag legen sollen. Nun ist es ja so vom Prinzip her könnte man sagen, okay, ich bin oder ich werde jetzt ein guter Mensch nach dem Vorbild Jesu und mache mich jetzt zum Diener. Ich räume die Tische ab, mache das Geschirr fertig. Wenn alle gegangen sind, sauge ich hier noch eine Runde Staub. Sorg vorher dafür, dass alle noch genug Benzin im Tank haben, damit sie auch nach Hause fahren können, es morgen auch noch zur Arbeit schaffen und so weiter und so fort. Könnte ich eine lange Liste machen, wahrscheinlich eine unendliche Liste, mit Dingen, die ich dann tun könnte oder müsste und dann wäre ja alles super, oder? Nun, die Frage ist das so einfach oder geht das so einfach und haben wir dann das getan, was Jesus wollte? Ich habe ein Zitat gefunden von Johann Wolfgang von Goethe, in einem Gedicht, das überschrieben ist oder den Titel trägt, Das Göttliche. Das Zitat, mit dem es gleich anfängt, das kennt ihr alle, bestimmt schon mal gehört. Es geht folgendermaßen: Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Johann Wolfgang von Goethe in dem Gedicht Das Göttliche. Interessanterweise, wenn man dieses Gedicht dann mal weiter verfolgt, wird man feststellen, dass Goethe tatsächlich der Auffassung ist, dass man keinen Gott braucht, sondern dass der Mensch diesem Ziel von sich aus einfach aus eigener Kraft folgen sollte und deshalb damit ein Gott überflüssig wird, weil er es ja selber schafft. So, im Groben. Ich wage zu bezweifeln, dass das so funktioniert. Warum? Es gibt zwei Möglichkeiten von mir heraus aus zu dienen. Das eine ist, ich mache das, um zu beweisen, dass ich ein guter Mensch bin. Vielleicht sogar als Christ, ich mache das, um Gott zu zeigen, dass ich seine Gebote und Gesetze erfüllen kann. Gerecht genug bin, um das alles gut zu machen und hinzukriegen. Oder ich versuche das, weil ich das Gefühl habe, ich bin zu schlecht und ich muss Punkte bei ihm sammeln und mache mich deshalb so klein und niedrig, dass Gott mich dann darüber akzeptiert und annimmt. Nun, das ist problematisch, weil es uns bindet. Und die Verheißung Gottes ist doch für uns ein Leben in Freiheit, oder? Wie kriege ich das unter einen Hut? Nun, ich kriege es unter einen Hut, wenn ich mich an das erinnere, womit ich heute die Predigt angefangen habe. Ich kann nur dann aus guter und gesunder Motivation einem anderen Menschen dienen, wenn ich daraus nicht meinen Wert beziehe. Wenn ich denke, ich muss das tun, damit ich gerecht oder gut genug bin oder um mir Punkte zu sammeln oder zu verdienen, dann mache ich das aus dem Druck heraus und aus dem Zwang, um irgendwas zu erreichen damit. Gott liebt dich nicht mehr oder weniger, weil du mehr oder weniger dienst. Erinnerst du dich? Du bist bei Gott schon auf Platz 1. Wo willst du noch hin? Näher als das, wie Gott dir gekommen ist, geht nicht. Du brauchst nicht noch irgendwo hin und dir damit was verdienen oder erkaufen. Und wenn du verstanden hast, dass dein Wert darin liegt, dass Gott dich liebt, dann musst du dir selber auch nicht Wert damit erkaufen, dass du irgendwelche Gebote, Gesetze oder Aufgaben erfüllst. Dann kannst du anderen dienen, weil du verstanden hast, Gott liebt mich und hat mir gedient. Ich lese dazu noch einen Bibeltext, einen Abschnitt aus dem Galaterbrief. Ihr seid ja zur Freiheit berufen, liebe Geschwister. Freiheit. Freiheit ist das Gegenstück von gebunden oder gefangen. Ihr seid zur Freiheit berufen. Nun benutzt diese Freiheit nicht als Freibrief für eure eigenwillige Natur, sondern dient einander in Liebe. Denn das ganze Gesetz ist erfüllt, wenn ihr das eine Gebot haltet. Welches da lautet? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. An dieser Stelle steht nur dieser Teil dieses Doppelgebots der Liebe. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich nehme an, als er an die schreibt, geht er davon aus, dass sie schon wissen, dass sie Gott lieben und dass Gott sie liebt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Damit ist das erfüllt. Wenn ihr euch aber kratzt und beißt, dann passt auf, dass ihr euch nicht gegenseitig auffresst. Ja, also da sind wir wieder an dem Punkt, so ich muss was sein, ich muss was darstellen, ich muss der Größte sein. Entweder bewege ich mich noch auf der Ebene, wenn ich noch nicht verstanden habe, welchen Wert ich in Gott habe. Oder ich begebe mich auf die andere Ebene, weil ich ja schon gelesen habe, dass Jesus will, dass ich diene und schufte mich dienenderweise ab, um gut genug zu sein. Und da passiert nur dann dieses gegenseitige Auffressen. Denn die menschliche Natur widerstrebt dem Geist Gottes und der Geist Gottes ebenso der menschlichen Natur. Beide stehen gegeneinander, damit ihr nicht einfach tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber vom Geist geführt werdet, steht ihr nicht mehr unter Gesetz. Was unsere Natur hervorbringt, ist offensichtlich. sexuelle Unmoral, Unsittlichkeit und Ausschweifung, Götzendienst und Zauberei, Feindseligkeit, Streit und Eifersucht, Zornausbrüche, Intrigen, Zwistigkeiten und Spannungen, Spaltungen, Spannungen auch, Neidereien, Sauforgien, Fressgelage und ähnliche Dinge. Ich warne euch, wie ich das schon früher getan habe, wer so lebt, wird in Gottes Reich keinen Platz haben. Also da ist er auch ganz schön radikal, oder? Und diese Dinge, die er auflistet, wenn man da mal einen Moment innehält und drüber nachdenkt, das sind alles Dinge, wenn wir sie tun, die wir tun, um uns irgendwie zu profilieren, uns in den Vordergrund zu stellen und unser eigenes Ego zu befriedigen. Diese ganze Liste hier. Er hat immer nur das Ich im Blick. Doch die Frucht, die der Geist wachsen lässt, und die kann wachsen, wenn wir uns von Gott geliebt wissen und befreit wissen von diesen Zwängen. Diese Frucht ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Dagegen hat das Gesetz nichts einzuwenden. Menschen, die zu Jesus, dem Messias, gehören, haben die eigene Natur mitsamt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt, begraben. Wenn wir nun durch den Geist Gottes das neue Leben haben, so wollen wir es auch in diesem Geist führen. Wir wollen nicht ehrgeizig unsere Eitelkeit befriedigen und uns gegenseitig herausfordern oder beneiden. Wenn solange ein menschliches Ich, und das kann ich selber, aber das kann auch jemand anderes sein, im Sinne von, um den dreht sich alles in meinem Leben, der bestimmt mein Leben. Solange ein menschliches Ich im Zentrum meines Lebens steht, bin ich nicht frei, um zu dienen und um Gott zu folgen. Frei bin ich in dem Augenblick, wo Gott in den Mittelpunkt meines Lebens tritt. Ich verstehe, dass ich bei ihm von Anfang an geliebt und an Nummer 1 stehe, an oberster Priorität. Und dann bin ich frei, anderen Gutes zu tun, weil ich versorgt bin. Ich brauche mich nicht mehr um mich selbst kümmern, wenn ich jemanden habe, der das schon perfekt für mich tut. Dann bin ich frei, den anderen in den Blick zu nehmen und diese Dinge, die hier aufgezählt sind, tatsächlich auch dem anderen praktisch zukommen zu lassen. Ich wünsche mir das von Herzen für uns alle, dass wir nicht hier rausgehen, das wäre eine Katastrophe, wenn wir hier rausgehen mit dem Gefühl, jetzt muss ich auch noch dienen. Zu all dem, was ich sowieso schon mache und dem Stress, den ich ohnehin schon habe und den Problemen, die mein Leben und den Anstrengungen, die mein Leben sowieso schon ausmachen, muss ich jetzt auch noch die ganze Zeit immer nur dienen. Sondern, dass wir hier rausgehen und sagen, ich weiß, ich sitze bei Gott in der ersten Reihe und ich bin frei, anderen Menschen Gutes zu tun und für andere Menschen da zu sein. Ich glaube, das ist das, was Gott uns zeigen will und wozu Jesus uns auffordert, indem er sagt, hey, groß sein, da brauchst du dir nicht viel Mühe drum geben. Für Gott bist du groß. Wenn du was Gutes tun willst, dann sei der Diener von anderen. Dazu möchte ich uns einfach Mut machen. Amen. Jesus, ich danke dir dafür, dass du als Diener gekommen bist. Du hast dich auf den Weg gemacht, um Menschen Gutes zu tun, zu helfen. Bei all dem, was wir über dich wissen, von dir gelernt haben, über dich hören und lesen, man nie das Gefühl, dass es um dich geht, dass du dich in den Mittelpunkt stellst. Aber das liegt daran, dass du das nicht tust. Da bin ich so dankbar für, weil Menschen, denen du damals begegnet bist und denen du heute noch begegnest, für dich im Mittelpunkt stehen. Priorität haben. Danke, dass wir dir so wichtig sind. Danke, dass du uns einfach so liebst, ohne irgendwelche Forderungen oder Voraussetzungen. Das begeistert mich und das macht mich frei, weil ich mir nichts mehr erarbeiten oder nichts mehr erkaufen brauche. Und das wahrscheinlich sowieso auch nicht könnte und nicht erreichen würde. Sondern ich bin frei. Ich bin frei, anderen Menschen diese Liebe und diesen Wert, den du mir gibst, auch mitzuteilen. Und es sie sehen und spüren zu lassen. Danke, dass du uns dazu befreit hast. Ich bete, dass du das immer weiter in uns entfaltest und uns auch immer wieder daran erinnerst. Amen.